13. Februar 1968, Dienstag. Der sowjetische Schriftstellerverband hat Alexander I. Solschenizyn verglichen mit der einzigen Tochter von Josef W. Stalin. Und mit wem verglich sich Präsident Johnson an Lincolns Geburtstag? Mit Abraham Lincoln. Auch die New York Times weiß einen Vergleich, nachdem die Arbeiter der Stadtreinigung begonnen haben, den Abfall zweier Wochen von den Straßen zu räumen. Dieses Mal sei die Stadt Saigon gewesen und die Krise die Zertrümmerung der Stadt durch die Vietcong zu Anfang des Monats. Sie meint die New Yorker Müllkrise. Sie meint die Verluste an Menschenleben in Vietnam. Sie vergleicht. An diesem Tage wurde die angestellte Crespal umgetopft wie ein Gewächs, umgepackt wie Stückgut, umgesetzt wie eine Werkbank. Der neue Topf, der neue Lagerraum, die neue Maschinenhalle, das neue Büro, geräumiger ist es. Amanda Williams sagt, herrschaftlich. Es ist herrschaftliches Gelände, das 16. Stockwerk, nur noch wenig unterhalb der Direktion. Hier leuchtet nicht nur in der Decke eine Neonbatterie, auch eine Leselampe unter kostbarem Glas aus Schweden und über der Schreibmaschine zwei abgeschirmte weiße Stäbe, die den tiefen Kugelkopfkanal vollständig unter Licht setzen. Der Schreibtisch hier ist nicht aus der Konfektion, die so ärmliche Tiefen wie die Abteilung Foreign Sales beliefert. Dies ist ein mit Kunst ausgedachtes Brett, dem sanft gleitende Schmuckkästen eingepasst sind. Dies Zimmer erwartet nicht Besuch, der sich zufrieden gäbe mit einem gewöhnlichen Stuhl. Hier sollen die Herrschaften auf dem Sofa sitzen. Nicht nur liegt hier wollener Flausch statt des Spannteppichs unten. Das Office sitzt obendrein in einer Ecke des Gebäudes, hat in zwei Wänden ein Fenster, nahezu 6 Quadratyard Licht hinter den venezianischen Jalousien. Heute zwar finstere Wolken. Es ist eine Beförderung wie in einem amerikanischen Märchen. Aber die angestellte Crespal sitzt auf dem noblen Polster dicht neben der Tür, nicht wie die Besitzerin, sondern wie Besuch. Bereit zum Weggehen, ohne Blick für die Papiere und Schreibsachen, die sie in den Tresor und die offenen Schubladen zu räumen hätte. Es ist nicht zugegangen wie in einem Märchen. Die Ankündigung des Umzugs war ungefähr gewesen, ohne Termin halb schon vergessen. Unverhofft, mitten in der Arbeit am helllichten Morgen, trat das gesandte Schicksal vor die Tür in Foreign Sales, verblüffender als ein Glasreiniger vors Fenster rutschen kann. Einen ausgezeichneten guten Morgen, ließ das Schicksal wünschen. Abgesandt war ein schmächtiger, kraushaariger Junge in einem weißgrauen Overall, das Symbol der Bank eingestickt über dem Herzen. Er nahm Mrs. Crespal mit beiläufigem Nicken Maß und schob einen gedrungenen Wagen auf Gelenkrollen in die Zelle, so dass der Ausgang gleich versperrt war. Die Hände hielt er an dem Gefährt wie an einer Bahre für Kranke oder Tote. »Ich flehe Sie an, wer immer Sie sind!« Er erschrak ein wenig, hatte den Job noch nicht lange, war zu wenig vertraut mit dem Umgangston innerhalb der Bank. Von seinem Auftrag ließ er sich nicht abhalten. Er bog sich halb zurück hinter die linke Seite der Tür, zog das kunststoffene Schild aus der Schiene und hielt es mir entgegen, zwar nicht wie ein Arzt, doch wie ein Krankenpfleger, der genug Fälle gesehen hat und sich auskennt. Mrs. Crespal fühlte sich nicken und er warf meinen Namen leicht hin in einen der Behälter, die er auf dem oberen Deck seiner Karre aufgebaut hatte. Weg war er. »Es sagt hier so auf dem Papier«, stellte der junge Mann gleichmütig fest, wie ein Scharfrichter, der sich die Anstellerei verbittet. Er hatte seinem Puerto-Ricanisch die lakonischen Redeformen der Westernfilme aufgepresst und die gewalttätigen Verkürzungen nahmen sich fremd aus zu seiner dunklen Haut, der Verlierer, zu seiner zutraulichen Miene, der das Einschmeicheln seit langem eingeübt war. Er schien auch schüchtern, überfordert von der Unerbittlichkeit, zu der seine Prüfliste ihn anhielt. Die Liste hatte an jedes Stück des Inventars gedacht, von der Rechenmaschine bis zum Aschenbecher, auch für die persönlichen Effekten war ein Behälter mitgeschickt. Das war die einzige Position, auf der die Liste eine Niederlage erlitt, denn Mrs. Crespal musste nur einen schmalen Papierstreifen vom Fuß des Wechselkalenders nehmen, der passt in die kleinste Tasche eines Kostüms. Das hatte der junge Packer noch nicht erlebt und es verwirrte ihn. Der Name neben der Tür war das einzig Persönliche gewesen. Er hätte am liebsten um eine Erklärung gebeten, besann sich aber auf seinen Vorgesetzten und nahm den Raum in kaum mehr als 20 Minuten auseinander. Dann glänzten die Fächer des Stahlschranks und die Bücherregale leer, die Korktafel war abgeräumt, die Stühle zwischen den nackten Arbeitsflächen wie in einem Schaufenster ausgestellt, die Schlüssel baumelten noch ein wenig, dann war die Zelle frei und fertig für den Nächsten. Der Junge hatte sich zum Abschied bedankt. Es gibt Kandidaten, die machen es einem unnötig schwer, hat er gesagt. Mit dem hochbeladenen Wagen zog er ab wie mit einem Sarg ohne Gefolge. Das alte Büro war verloren. Das neue war in der Fremde. Ohne Raum, ohne Gerät zum Arbeiten, da war kein Bleibensrecht erhalten. Die Angestellte Crespal saß vor dem Büro, das eben noch das ihre gewesen war. Saß aber neben Amanda, die keifend und genussvoll im Hause umhertelefonierte, geradezu entzückt, dass wieder einmal eine Aktion durch Überorganisation zusammengebrochen war. Die Gesellschaft müsste längst kaputt sein, sagte sie. Du gehst dem Jungen nicht hinterher, du bist eine Lady. Ich bin empört im Namen von Mrs. Crespal, schrie sie in ihr Telefon und hatte nach weniger als einer Viertelstunde heraus, dass die Hausmitteilung seit gestern Morgen im Vorzimmer der Personalabteilung lag, wo sie die Entscheidungsfreudigkeit einer Sekretärin ganz erheblich beeinträchtigte, und schließlich meldete sich bei ihr der Personalchef in eigener Person, Mr. Kennicott der Zweite. Immer wenn er sprach, legte Amanda die Hand über ihre Sprechmuschel und signalisierte den neuesten Stand des Gefechts. Er schwankt, sagt sie. Er ist weich. Er ist klein, schloss sie ab, denn sie hatte gesiegt. Die Aufregung hat ihr wohlgetan. Sie sprach nun mit ganz tiefer Stimme, fühlte sich angenehm durchblutet, schob genussvoll mit beiden Händen ihre schwarzen Haarwolken zurecht. Nun hatte sie den Streit vom Freitag zugunsten ihres Kontos abgegolten. Nun konnte sie sagen, du wirst mir fehlen, Mrs. Crespal. Du mir auch, sagte Mrs. Crespal lahm. Nimm es nicht persönlich beim blutigen Jesus, sagte Amanda. Und das verlangte auch Mr. Kennicott, der Zweite, der die Angestellte Crespal in der Abteilung Foreign Sales abholte und ihr auf dem Weg zum neuen Office geschickt und unlogisch darlegte, dass eine Initiative, einmal in drei gleichzeitige Schritte aufgespleist, stehe und falle mit dem geplant ungleichmäßigen oder gleichmäßigen Fluss der Information, alles mit seinen höchst eigenen, sehr betroffenen Entschuldigungen. Als ihm nichts mehr einfiel, erkundigte er sich nach der Herkunft des Namens Crespal und kam zu sprechen auf einen seiner Onkel, deutscher Herkunft, der den Namen Junkers bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs abgelegt hatte, nicht als Lossagung vom Deutschtum, sondern der Nachbarn wegen in einem kleinen Dorf Michigans. Und als er sich mit heimlicher Erleichterung verabschieden konnte, war sein Gesicht vollständig vergessen, nur seine wohlig knarrende Stimme noch im Gedächtnis. Das war auch nicht richtig. Der will doch von nun an gegrüßt werden. Der kann sich doch nicht vorstellen, dass man ihn vergisst. Senden Sie mir ein Foto, Mr. Kennicott der Zweite, Sie darstellend. Dann kam de Rosny in das neue Büro. Mr. Vice President, wie er leibt und lebt, ein fröhlicher Patenonkel, der an der Freude über seine Geschenke teilnehmen will. Ist alles in Ordnung, Mrs. Crespal? Das glaubte er nicht, hatte seine Bedenken wegen der Stellung des Schreibtischs und half ihn mit seinen eigenen Präsidentenhänden rücken, so dass er nun nicht mehr schräg zwischen den Fenstern stand, sondern gerade vor einem. Dabei kam er an eine um ein winziges vorstehende Schublade und zog sie auf, schloss sie rasch mit einer Miene, als wolle er auch über Unsittliches mit Diskretion hinweggehen. Dann ging ihm auf, dass die Angestellte Crespal in diesem Zimmer noch nichts eingeräumt haben konnte, und zog die Schublade abermals auf. »Schuhe«, sagte er entgeistert. »Gewiss, Mr. Vice President, ein paar Damenschuhe, weiße Pumps, fast gar nicht getragen.« »Ich frage Sie der Ordnung halber«, sagte er, schon auf dem Weg in das strafende Gewitter, das er nun über alle Stockwerke unter ihm zu senden plante. »Die Angestellte Crespal braucht eine kleinere Größe. Weiße Schuhe in einem Februar, wer trägt das in diesem Land?« »Nein, Mr. de Rosny.« Der Angestellte Crespal bekam für den Rest des Tages frei mit der Begründung, das Telefon in dem neuen Büro sei noch nicht auf die richtige Nummer geschaltet. »Was müssen Sie nun von uns denken, Mrs. Crespal?« »Soll ich was denken?« Auf alle Zeit werden Sie mich in der Hand haben, Mrs. Crespal. So kann ich nicht denken. Weil Sie das lernen sollen, sind Sie hier. Und Damenpumps im Schreibtisch, das glaubt mir keiner. Dann brauchen Sie es doch auch nicht zu erzählen. Soll das ein Deal sein, Mr. DeRosny? Das soll abgemacht sein, Mrs. Crespal. Du siehst ausgesehener, als sei dir schlecht. Was ist es? Das glaubst du doch nicht. Mrs. Crespal, sagen Sie es mir, sagen Sie es Francine. Ich war heute Nachmittag in 2 Kinos, 2 Filmvorführungen nacheinander. Das muss es sein.